Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Heute in dieser Episode möchte ich dich mitnehmen auf die Reise durch unsere 100-Jahr-Feier. In der letzten Woche hast du erfahren, wie ich zu dem geworden bin, was ich bin und warum mir das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist. Heute möchten wir dort in die Tiefe gehen und zwar mit den zwei Experten zum Thema Nachhaltigkeit. Einmal Professor Dr. Eckhard von Hirschhausen und der Erfinderin des Nachhaltigkeitszertifikats BIRN, Frau Professorin Essig. Was die aktuellen Herausforderungen sind, warum das Nachhaltigkeitszertifikat so wichtig ist und wie du davon profitieren kannst, das erfährst du in diesem Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Wir wollen heute zurückschauen, vorausschauen und feiern. Und deshalb haben wir lange überlegt, wer als Gast heute Abend am besten zu uns passen könnte. Und da fiel mir ein, dass ich ja in meinem Buch hinten eine Liste habe von Büchern, die mich inspiriert haben. Er kennt sich nicht mit Hausbau aus, aber mit Körperbau, mit der menschlichen Gesundheit und mit der Kraft von positiven Geschichten, mit Humor und dem Pinguin. Und jetzt ahnen Sie wahrscheinlich schon, um wen es geht. Exklusiv für Sie heute Abend Dr. Eckhard von Hirschhausen.
Tag zusammen. Hallo. Danke für die Einladung. Ich hoffe, unsere Überraschung ist ein bisschen geglückt. Ich habe hinten schon in der Seitengasse gestanden und gelauscht. Und ich hoffe, es bleibt eine Flasche Wein übrig. Das klingt ja sehr lecker.
Selbstverständlich. Gerne auch zwei.
Oh.
Aber wir haben nur 300.
Ja, ich habe es gehört. Vor allen Dingen fand ich Ihre Anmoderation toll. Man trinkt den Wein, um sich erinnern zu können. Meistens trinkt man Wein...
Um zu vergessen.
Aber so einen besonderen Wein natürlich nicht. Nein, es war toll, dass Sie auf die Idee kamen. Und ich merkte sofort in so einem Telefonat, dass Sie diese Materie beseelt und durchdringt. Und ich habe das eben auch gehört in den beiden Reden, wie ich ja auch glaube, dass tatsächlich Familienunternehmen die treibende Kraft sein können, weil man, wie wir auch gehört haben, in einer Generationenfolge steht, weil man die Idee hat davon, dass man was bekommen hat und weitergeben möchte. Und hier die nächste Generation sitzt ja schon hier vorne auf dem Tisch, nein, auf den Stühlen und eine ist schon ein bisschen eingeschlafen, aber...
So spannend war die Rede.
Ja, wir werden nachher Musik machen, da ist er wieder wach. Der okay. Hebt sich seine Aufmerksamkeit für die spannenden Dinge auf. Aus seiner Sicht.
Ja.
Alle anderen sind ja offensichtlich noch wach. Tatsächlich, wenn man so eine auf Englisch heißt es so Legacy, also ein Vorfahren und eine Familientradition hat, haben Sie sich ja auch vorgenommen, sozusagen die Generation zu sein, die auch das Geschäftsmodell dreht in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn ich über meinen Weg hierher nachdenke, sieht man sehr, sehr viele Windkraftanlagen zum Beispiel. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch viel Gegenwind, was die Energiewende angeht. Und wie ist das in der Baubranche? Was für Beharrungskräfte treffen Sie da auch?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben einige, die den Zahn der Zeit verstanden haben und verstehen, dass man dort was tun muss und dass es nicht mehr so geht wie früher. Vielleicht auch nicht so schnell voran, wie wir uns alle wünschen würden. Aber gerade in den letzten Jahren hat es mich sehr beeindruckt, wie viele Kunden auf einmal das Thema ernst genommen haben. Wir haben ja vor 2-3 Stunden ein kurzes Interview geführt und für mich war so aus dem großen Baugebiet in Nordhorn eine Szene ganz, ganz prägnant. Wenn man früher mit Kunden gesprochen hat, die ein Grundstück aussuchen, dann war selbstverständlich, ich nehme eins nach Süden oder nach Westen ausgerichtet. Heute ist die Hälfte der Kunden, die zu mir ins Erstgespräch kommt, aus vollster Inbrunst sagen sie, ich hätte gerne ein Grundstück nach Norden. Dann fragt man, wie kommt ihr denn da drauf? Und dann ist die Geschichte, ich möchte meine Terrasse so haben, dass auf meinem Teller nicht der Kuchen schmilzt. Also es sind wirklich, gerade
ich weiß nicht, ob es irgendwas mit Corona zu tun hat, aber so in den letzten 3-4 Jahren, dass sich da in vielen Köpfen etwas geändert hat und man wirklich ganz anders über das Thema nachdenkt. Teilweise gar nicht, dass die Leute reflektieren und wissen, was sie da sagen, aber einfach aus vollster Inbrunst sagen, ich möchte das so und nicht mehr wie früher das klassische Südgrundstück, wo man den ganzen Tag in der Sonne sitzt.
Das fand ich sehr beeindruckend, wo Sie so gezeigt haben, wie die Symptome der Klimakrise Ihnen persönlich immer näher gerückt sind. Erst sind Sie nach Mexiko geflogen, um sagen auch Augenzeuge zu werden. Ich hatte genau so ein Aha-Erlebnis bei der ersten Fernreise mit meiner Frau, wo wir auch, da waren wir in Bali und hatten auch so dieses Gefühl, das muss mal schön gewesen sein, aber wir haben den Zeitpunkt eigentlich verpasst. Und es kann ja nicht die Lösung sein, immer weiter zu fliegen, um immer unberührtere Landschaften zu finden. Und Ihr Vater hat es ja auch schön vorgemacht, die fahren hier an den Rhein. Mhm. Aber er fährt mit, der passt nicht auf die Kinder auf.
Ja, ja. Wir sind ja schon ein bisschen größer.
Das ist die Weisheit des Alters.
Ja, okay.
Lädt man die Frau ein und sich selbst auch. Das ist, das ist clever.
Ja, arbeite ich noch dran.
Aber die Gefahr bei solchen Veranstaltungen ist natürlich auch immer, dass man sich in Selbstbeweihräucherung dem Verdacht aussetzt, dass man natürlich positiv überzeugt ist von dem, was man tut. Deswegen hatten wir gesagt, holen wir jetzt mal eine Expertin für nachhaltiges Bauen auf die Bühne dazu, die uns mal erklärt, wie greifbar ist denn das, was Sie tun? Wie funktioniert das mit dem Nachhaltigkeitszertifikat? Und sie war vorhin auch kurz in unserem improvisierten Podcast. Und deswegen Ihr Begrüßungsapplaus für Frau Professorin Nathalie Essig. Hallo.
Hallo.
So sieht man sich gleich zweimal. Vorhin waren Sie ein wenig gestresst. Sie kamen mit der Bahn eine längere Strecke dann am Ende.
Ja, leider. Also mein Motto ist ja, klimaneutral zu reisen. Aber leider funktioniert es nicht immer. Aber ich habe den letzten Leihwagen in Hannover bekommen. Das war tatsächlich noch ein E-Wagen.
Wow.
Ja.
Ja. Und ich versuche ja auch das Bahnfahren so als eine Übung im buddhistischen Gelassen sein. Ja, der Weg ist das Ziel und genieße das Leben in vollen Zügen. Ich glaube, das ist die tiefe Botschaft der Bahn. Aber natürlich merkt man auch da die Transformation, die dringend notwendig wäre, dass wir weniger Individualverkehr haben und mehr auch weitere Strecken elektrifiziert fahren. Das ist im Detail gar nicht so einfach. Sie sind jetzt Expertin dafür, zu gucken, was sind denn die Kriterien? Weil vorhin, als wir uns unterhalten haben, haben Sie so schön gesagt, alle sagen, ja, wir machen das. Aber wenn man nicht genau hinschaut, gibt es auch natürlich, solange es keine Normen, keine festen Richtwerte gibt, ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich das auch schön zu reden. Wie ist die Idee von Ihrem Zertifikat entstanden? Worauf achten Sie da?
Also ich hatte vorhin schon gesagt, ich habe ja einen Spitznamen. Ich oute mich jetzt mal, nachhaltige Nathalie. Das ist, den habe ich vor 20 Jahren bekommen, als Nachhaltigkeit noch ein Fremdwort war. Man ist dann immer gerne eingeladen worden. Nachhaltigkeit war toll auf der Bühne, aber keiner hat es gemacht. Und was heißt für mich nachhaltiges Bauen? Jetzt habe ich ja noch einen Titel mehr als Sie, Herr Dr. Hirschhausen. Du bist Diplom-Ingenieur.
Ja, ich habe keine akademischen Titel sonst.
Ich bin Professor Dr. Insch, deswegen darf ich jetzt sagen, Nachhaltigkeit heißt für mich Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Jetzt kann ich mir fragen, wer weiß überhaupt, was das heißt.
Ich frage mich immer noch, was Insch heißt. Ich dachte, das haben nur die Engländer.
In Deutschland auch die Architekten. Ingenieur.
Ach so, ich dachte, die Alternative zum Zentimeter.
Hoffentlich nicht. Nein, wir sind tatsächlich noch Ingenieure. Jetzt gibt es Master of Arts bei den Architekten. Die können dann noch malen. Also ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche jetzt hier keinen an. Wer ist Architekt bei Ihnen?
Ihr Vater.
Ja. So, es sind noch viele und ich hoffe, Sie haben alle noch den Ingenieur, weil auch wenn es nur ein Zentimeter groß ist, aber Nachhaltigkeit, haben wir ja gesehen, muss wachsen. Und jetzt vielleicht noch die Aufklärung, was heißt Effizienz? Effizienz heißt besser bauen als bisher. Suffizienz heißt weniger bauen mit weniger Materialien und Konsistenz heißt bewahren. Und das sehen wir heute ganz gut auch bei 100 Jahre Stahl, was da entstanden ist. Familie Stahl, 100 Jahre. Also Gratulation nochmal dazu. Also bewahren, das Wissen weitergeben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja, bewahren, bauen, begeistern. Und diese Idee, dass wir ständig neu bauen, ist ja auch lange Zeit von den Architekten, war das auch sehr viel lukrativer. Also wenn man mal überlebt, wo so auch versteckte Hebel sind, kann es manchmal auch so mit so scheinbar banalen Dingen wie der Honorarverordnung zu tun haben, dass für einen Umbau oder eine aufwendige energetische Sanierung es viel schwieriger ist, sozusagen entsprechenden Honorare zu kriegen wie für einen großen, aufwendigen Neubau. Wo stehen wir da? Weil eigentlich haben wir doch genug gebaute Welt in Deutschland, auch für alle Leute, die hier wohnen müssen.
Also wir haben sehr viel. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter Wohnfläche hier Sie zur Verfügung haben. Wir sind in ländlichen Regionen. Ich nehme an, pro Person wahrscheinlich irgendwo zwischen 60 und 80 Quadratmeter, wenn Sie es mal hochrechnen. Vor 60 Jahren, 1960, waren das noch 20 Quadratmeter pro Kopf. Also unsere Wohnfläche, die hat sich verdreifacht in 60 Jahren.
Ich bin aufgewachsen in Berlin in einer Sozialsiedlung. Und wir waren zu sechst in einer Vierzimmerwohnung und über uns wohnte eine alleinstehende Dame. Und das ist auch so ein Beispiel, für die hätte sich es nicht gelohnt, umzuziehen, weil sie dann mehr Miete gezahlt hätte als in dem alten Vertrag. Aber natürlich hätten auch in dieser Wohnung wunderbar eine Familie mit Kindern wohnen können und nicht eine alleinstehende Dame. Was ja auch noch dazu kommt, dass viele Leute in Deutschland auch einsam sind auf dieser großen Fläche. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ja auch eine soziale Kategorie, dass man so baut, dass es auch Sinn macht.
Absolut. Also das ist der Punkt, der sicherlich hier zu kurz kommt. Und ich hatte vor 2 Jahren gedacht, dass da eigentlich jetzt mal eine Initiative kommt. War auch auf der regionalen Messe hier ganz groß mit dem Thema, wir können ja auch umbauen. Aber irgendwie ist es hier im ländlichen Bereich noch nicht so angekommen. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel versucht, dort umzusetzen. Und ja, ich weiß nicht, ob vielleicht hier die Grundstückspreise noch zu günstig sind, dass man halt in der Rückwärtsrechnung dort hat, dann andere Optionen macht.
Es gibt so mildes Geraune im Publikum.
Also wir würden uns freuen. Also das Schöne ist, dass wir uns dort zweigleisig aufgestellt haben und halt genauso gerne sanieren wie halt neu bauen. Aber bei uns leider die Nachfrage hier im ländlichen Bereich sehr gering ist in der Sanierung.
Was sind die wichtigsten materiellen, und nicht materiellen, sondern die Materialien, die man braucht, weil ich habe selber versucht, ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren und kriegte dann plötzlich mit, dass ganz viel von diesen Balken mit Xyla-Dekor verseucht waren, was man früher eigentlich für Jägerzäune hatte. Irgendwie gedacht, ach komm, das schmieren wir überall hin, es scheint ja zu wirken. Und seine Frau war dann auch an Krebs erkrankt. Also man kann das natürlich nie so kausal verbinden, aber auch gerade in Billigbauten hat man noch unfassbar viele Chemikalien, von denen wir noch bis heute gar nicht wissen, wie lange die wirken und was sie mit dem Körper machen, oder?
Also ich frage mal meine Kunden oder ich war immer als Architektin tätig, kennt ihr diesen Geruch? Es riecht so schön neu. So. Und dann sollte man eigentlich mal sagen, naja, am besten erst 4 oder 6 Wochen später einziehen. Ich glaube, das kann man niemandem verkaufen, aber wer sich mal so an die eigene Nase fasst, ich weiß auch noch bei mir in der Studentenbude, man ist am Abend vorher ausgezogen, hat noch das Zimmer gestrichen und hat dann die ganze Nacht drin verbracht und ich dachte nur, oh Gott, was hat man seinem Körper überhaupt angetan? Also das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir über gesundes Bauen sprechen müssen und ihr habt ja auch die Bilder gerade vom energieeffizienten Haus, energieautarken Haus gesprungen und Nachhaltigkeit heißt tatsächlich gesundes Bauen, für unsere Kinder bauen und so bauen, dass wir auch die Tage und Nächte da drin verbringen können, ohne dass man krank wird.
Und da ist ja so ein Trugschluss. Also als wir angefangen haben, als ich den Nachhaltigkeitsberater gemacht habe, war das natürlich das Thema, wo wir Fachleute am meisten Angst vor hatten. Also es geht ja ganz, ganz tief in die Chemie rein und was sind wirklich alle Schadstoffe, Giftstoffe? Da haben auch wir als Bauingenieure wenig mit zu tun. Und wenn man sich dann da drin vertieft, und vorher halt schon gewisse ethische Werte darauf gelegt hat, dass halt, wenn etwas nicht gut für den Körper ist, und ich weiß das, also wenn ich es nicht weiß, kann ich nicht reagieren. Und es gibt ja so ein paar Wunderbaustoffe von früher wie Asbest, das war das ganz tolle Ding, wo wir heute wissen, auf keinen Fall. Aber wenn ich weiß, dass etwas nicht gut für den Menschen ist, gehört es nicht in mein Haus. Wir haben dann vor 2 Jahren alle unsere Nachunternehmer, die Baustoffhandel und so im Laufe des Januars in 3-4 Veranstaltungen geschult und auch denen erklärt, wen schützt man denn damit? Und natürlich langfristig den Kunden, aber ganz besonders auch unsere Mitarbeiter. Weil gerade diese Schadstoffe dünsten ja das meiste in den ersten Tagen aus oder direkt in der Verarbeitung, wenn sie geschnitten werden oder so etwas. Es ist natürlich auch Arbeitsschutz. Also es profitieren natürlich langfristig alle davon, ganz besonders alle Mitarbeiter auf dem Bau. Und dann haben halt auch unsere Geschäftspartner und auch die Bauschaffhandel verstanden, dass das schon etwas Sinnvolles ist.
Fragen wir nochmal die Professoren unter uns. Wie ist das Zertifikat zusammengesetzt, um das es geht? Also die Chemie spielt eine Rolle. Welche Kriterien gehen da noch rein? Hitze ist für mich als Arzt das Riesenthema, was wir oft nicht beleuchten, nämlich Stahlbeton ist extrem ungeeignet letzten Endes, um Tag und Nacht da in den Gebäuden zu verbringen.
Jein.
Ja, der heizt sich tagsüber in der direkten Sonne auf und gibt das abends dann lange ab.
Aber puffert es auch ab.
Massiv. Je nachdem, wie wir bauen. Genau. Wie kann man so bauen, dass auch Hitze draußen bleibt in den heißen Perioden? Wir haben ja gehört, die kommen auch hierher.
Also wir hatten schon mal gelernt, wir sollten immer regional bauen und von früher lernen. Also früher wurde das Erdgeschoss immer massiv gebaut, heute aus Stahlbeton, früher aus Sandstein oder Ziegel. Das hat geholfen vor Überflutungen, ist ja auch schon gesagt worden. Und das Obergeschoss wurde immer in Leichtbauweise, Holzbauweise gebaut. Das war gang und gäbe. Heutzutage schaut das überall anders aus. Und ich denke, wir müssen einfach clever bauen. Ich weiß von vielen Kommunen und Gemeinden, Schulen, Pflegeheime, Sonnenschutz, das ist viel zu teuer. Darauf verzichten wir. So, dann wird der Stadion nicht mit vorbereitet. Dann fehlt der Sonnenschutz. Sporthallen haben dann schon im Mai beispielsweise 32, 35 Grad, sind nicht mehr nutzbar. Auch im Pflegeheim müssen dann Kühlgeräte eingestellt werden. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach wieder ein bisschen lernen. Wie hat man früher gebaut? Sie fahren gerne an den Rhein. Vielleicht das nächste Mal auch mal gucken und dann mit nach Hause nehmen. Wie ist am Rhein gebaut worden? Ist ja eine warme Region. Und da kann man auch viel von den letzten Jahrhunderten lernen.
Welche Rolle spielt...
Ich würde kurz noch mal was zu den Materialien sagen wollen, weil ich glaube, das ist auch ein Problem, warum wir das Thema Nachhaltigkeit und auch den Klimawandel nicht so richtig nach vorne bekommen, weil wir uns in der Branche gegenseitig zerfleischen. Was ist jetzt das bessere Haus? Holzhaus oder Massivbauweise? Auch da, Frau Essig hat es ja schön gesagt, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es gibt nur Hybridbauweisen. Ich kenne kein Holzhaus, was auf Holz gegründet ist und die Fundamente aus Holz gemacht hat. Also Holzpfahlgründungen sind, glaube ich, nicht mehr aktuell. Und auch bei all unseren massiven Häusern ist halt der Dachstuhl üblicherweise aus Holz und immer mehr nicht tragende Wände natürlich auch. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht zerfleischen, sondern zusammen versuchen, etwas zu tun und etwas zu verändern, dass die massiven Baustoffe nicht mehr so weitermachen können wie zuvor. Das ist vollkommen klar. Da muss sich was verändern, die Produktion muss sich verändern, grüner Wasserstoff, Elektrifizierung, viele Möglichkeiten, die da sind. Aber beide haben halt viele Vorteile, so dass man halt schauen sollte, dass man das Beste aus beiden Welten macht und somit hybride Häuser baut und Erdgeschossmassiv, alle Stockwerke darüber, Leichtbau, finde ich immer noch eine tolle Idee.
Was ist denn mit Holz? Weil Holz ist ja sozusagen der Leichtbaustoff der Natur.
Also wenn Holz hier aus der Region kommt, dann gerne. Wenn ich es aber aus Asien importiere, dann sage ich nein.
Ich hatte dort mit Peter Wohlleben und seinem Sohn Tobias zu tun und auch einen Podcast gemacht. Und das Erste wäre natürlich, die bestehenden Wälder bitte stehen zu lassen und sie nicht alle abzuholzen. Und genau das, wenn, dann bitte nur aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und da ist es gar nicht so einfach, immer alle Zertifikate zu bekommen, die man dann braucht.
Ja. Welche Kriterien fließen noch in Ihr Zertifikat ein? Weil es gibt ja welche, die es geschafft haben, sogar hier im Raum, die Spannung etwas zu steigern.
Es gibt viele. Also wir verleihen tatsächlich pro Woche 25 Zertifikate aktuell. Wir haben 6.000 Anmeldungen für Zertifizierung, was ungefähr 20.000 Wohneinheiten entspricht. Und wir sprechen jetzt von 2 Jahren in etwa, seitdem es uns so richtig gibt. Also wir haben ja dieses Jahr 10-jähriges, 2015 klassisches Start-up aus der Hochschule München. Feuer und Flamme und keinen hat es interessiert. Küche und Bad waren wichtiger. So, jetzt fragt man sich, wie überlebt man 10 Jahre, bis es dann endlich mal Förderungen gibt. Und durch diese Förderungen, durch das Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen, hat sich das Denken auch gewandelt, auch durch Fridays for Future, wo ich auch sehr glücklich bin. Ja, was haben wir für Themen? Ein ganz wichtiges Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich die Prozessqualität. Die Zielvereinbarung, das Gespräch mit dem Bauherrn. Also man bekommt nicht nur einfach einen Plan, sondern man schaut sich den Plan an, spricht mit dem Bauherrn drüber, wie möchtest du in 5 Jahren leben, wie möchtest du in 10 Jahren, 20 Jahren leben. Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema. Genauso aber auch wie Kosten und nicht nur die Baukosten, sondern die Kosten über den Lebenszyklus. Was kostet mich denn mein Haus pro Jahr? was muss ich zurücklegen. Gerade im kleinen Wohnungsbau machen sich wenige Gedanken. Ja. Und dann natürlich noch das Thema Gesundheit, das hatten wir schon angesprochen, und auch CO2. Man traut sich ja schon fast gar nicht mehr zu sagen.
Was an Emissionen.
Genau, CO2. Und ein Thema vielleicht auch noch graue Energie. Graue Energie, das ist die Energie, die ich für meine Materialien brauche. Und jetzt kann man mal Pi mal Daumen sagen, wenn ich ein Einfamilienwohnhaus baue, verbraucht das Haus, also nur der Bau dieses Hauses, ungefähr so viel Energie wie eine vierköpfige Familie in 50 Jahren. Da steckt dann graue Energie drin.
Nochmal, das war zu schnell. Also der Bau.
Okay, ich bin als Professorin manchmal zu schnell. Also Entschuldigung, also ich erkläre es gerne nochmal. Der Bau eines Hauses,
ja?
Transport, Materialherstellung, Kräne, alles was dazu ist, verbraucht so viel an grauer Energie, was eine vierköpfige Familie in 50 Jahren für den Alltag verbraucht.
Obwohl die dann noch gar nicht 50 Jahre gewohnt haben.
Genau. Und jetzt können wir natürlich, wenn wir in Richtung Null gehen, das heißt, wenn wir keine Energie mehr verbrauchen, weil wir eine Batteriespeicher haben, PV haben, müssen wir trotzdem auch schauen, wie stellen wir unsere Materialien her.
Ja.
Auch Energieeffizienz, auch mit erneuerbaren Energien, das ist ganz wichtig. Also das ist diese graue Energie oder auch graues CO2, was das sich da drin versteckt.
Auch wenn der Kollege gerade schläft hier von der nächsten Generation, er wird Lego kennen.
Ja.
Und das haben wir uns auch in Ihrem Büro angeschaut. Warum bauen wir nicht mit der Weisheit der Kinder so, dass man es nachher wieder auseinandernehmen kann?
Da sind wir dran. Also da ist die Holzbauweise natürlich erheblich weiter, aber auch wir in der Massivbauweise sind da dran, da Konstrukte zu entwickeln. Es wäre natürlich so schön, wenn man einfach sagen kann, ich baue es zusammen und wieder auseinander. Also wir haben in den Bauleiterrunden da schon häufig drüber diskutiert, wofür brauchen wir eigentlich den Kleber dazwischen? Kann man das nicht einfach so stapeln, dass das von alleine steht? Ist das Ziel, man muss wahrscheinlich die Hürden sind oder was ist das Interesse? Wenn man das machen würde, dann verkauft man ja nur einmal ein Haus und wenn ich das jetzt dreimal auf- und abbauen kann, dann hat 200 Jahre die Branche sonst nichts verdient. Höchstens halt das Auf- und Abbauen. Wahrscheinlich wird das einer der Hauptgründe sein, warum es sich noch nicht durchgesetzt hat.
Aber Lego gibt es ja auch noch. Als Unternehmen. Also irgendwie geht's. Wir müssen mehr auf die Kinder hören. Ich glaube, das nehme ich auch mit.
Dies war der heutige Podcast zum Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche. Ich hoffe, die Diskussion hat dir einiges an Input und Informationen gegeben, aber du konntest auch das ein oder andere Mal lächeln oder schmunzeln durch den humorvollen Umgang von Dr. Eckart von Hirschhausen mit diesem Thema. In der nächsten Woche erwartet dich in diesem Podcast die Übergabe der Nachhaltigkeitszertifikate an unsere Kunden. Sie erklären dir, warum sie sich dafür entschieden haben, was für Vorteile sie haben und warum es genau die richtige Entscheidung für sie gewesen ist, dieses Nachhaltigkeitszertifikat zu wählen und wie glücklich sie jetzt in ihren schönen neuen Häusern sind.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.